Hallo und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Kennst du Momente, in denen du den Eindruck hast, Gott spricht zu dir, aber du ignorierst seine Stimme lieber, weil sie unbequem ist? Genau das passiert heute in Juda, wo Gott deutlich redet, aber das Volk lieber seinen eigenen Weg geht mit schweren Folgen. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel. Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Gottes Stimme zu hören, verändert nur dann dein Leben, wenn du auch bereit bist, ihr zu folgen. Wo fordert Gott dich heute konkret heraus, auf seine Stimme zu hören und ihr konsequent zu folgen? Vor einigen Jahren sprach Gott zu mir sehr deutlich in einer Entscheidung, die ich unbedingt vermeiden wollte. Ich wusste tief in mir, was richtig war, doch ich zögerte lange. Erst als ich mich entschied, Gott wirklich zu vertrauen und ihm gehorsam zu folgen, merkte ich, wie mein Leben plötzlich an Tiefe und Frieden gewann. Heute weiß ich, Gottes Stimme zu folgen lohnt sich immer. Auch wenn es herausfordert. Heiliger Geist, öffne heute unser Herz. Gib uns den Mut, Gottes Stimme nicht nur zu hören, sondern auch konsequent danach zu handeln. Amen. Wir schlagen das zweite Buch der Könige auf, gehen zum Kapitel 21 und los geht's. Im Alter von 12 Jahren wurde Manasse König und regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hephzibah. Er tat, was dem Herrn missfiel, im Anschluss an den greuelhaften Götzendienst der heidnischen Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, errichtete dem Baal Altäre, ließ ein Standbild der Aschera herstellen, wie es der König Ahab von Israel getan hatte, betete das ganze Sternenheer des Himmels an und erwies ihnen Verehrung. Er erbaute sogar Altäre im Tempel des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Und zwar erbaute er dem ganzen Sternenheer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Tempels des Herrn. Auch ließ er seinen eigenen Sohn als Brandopfer verbrennen, trieb Zauberei und Wahrsagerei und bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Er tat gar vieles, was dem Herrn missfiel und ihn zum Zorn reizen musste. Das geschnitzte Astarte-Bild, das er hatte anfertigen lassen, stellte er sogar im Tempel auf, von dem doch der Herr zu David und dessen Sohne Salomo gesagt hatte, in diesem Hause und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewige Zeiten wohnen lassen. Und ich will den Fuß Israels fortan nicht wieder wandern lassen, aus dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe, wofern sie nur darauf bedacht sind, alles zu tun, wie ich es ihnen geboten habe, nämlich ganz nach dem Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Aber sie gehorchten nicht. Und Manasse verleitete sie dazu, es noch ärger zu treiben, als die heidnischen Völker, welche der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Da ließ sich der Herr durch den Mund seiner Knechte, der Propheten, so vernehmen. Weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt hat, die Ärger sind als alles, was die Amoriter vor dem getan haben. Und weil er auch Juda durch seinen Götzendienst zur Sünde verführt hat. Darum hat der Herr, der Gott Israels, so gesprochen. Wisset wohl, ich will Unglück über Jerusalem und Juda kommen lassen, dass allen, die davon hören, beide Ohren gellen sollen. Und zwar will ich über Jerusalem die Messschnur ziehen, wie über Samaria, und will die Setzwaage stellen, wie beim Hause Ahabs, und ich will Jerusalem ausscheuern, wie man eine Schüssel ausscheuert und sie nach dem Ausscheuern auf ihre Oberseite umkehrt. Und ich will den Überrest meines Eigentumsvolkes verstoßen und sie in die Gewalt ihrer Feinde fallen lassen, dass sie allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden sollen. Zur Strafe dafür, dass sie getan haben, was mir missfällt und mich immerfort zum Zorn gereizt haben, seit der Zeit, wo ihre Väter aus Ägypten ausgezogen sind, bis auf den heutigen Tag. Auch sehr viel unschuldiges Blut vergoss Manasse, so dass er Jerusalem damit bis oben an den Rand anfüllte, abgesehen von der Sünde, zu der er Juda verführte, das zu tun, was dem Herrn missfiel. Die übrige Geschichte, Manasses aber und alles, was er unternommen und seine Versündigung, die er begangen hat, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Als Manasse sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn im Garten seines Palastes im Garten Ussas begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Amon als König in der Regierung nach Buxi. Im Alter von 22 Jahren wurde Amon König und 2 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Mesulamet und war die Tochter des Harus,
von Jotba. Er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte, und wandelte ganz auf dem Wege, den sein Vater gewandelt war. Er verehrte die Götzen, die sein Vater verehrt hatte, und betete sie an. Aber vom Herrn, dem Gott seiner Väter, wandte er sich ab und wandelte nicht auf dem Wege des Herrn. Da verschworen sich seine eigenen Diener gegen ihn und ermordeten den König in seinem Palaste. Die Landbevölkerung aber erschlug alle, die an der Verschwörung gegen den König Amon teilgenommen hatten, und erhob dann seinen Sohn Josia zu seinem Nachfolger auf dem Throne. Die übrige Geschichte Amons aber, alles, was er unternommen hat, findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Als man ihn aber in seinem Begräbnis im Garten Ussas begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Josia als König in der Regierung nach. Im Alter von 8 Jahren wurde Josia König und 31 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida und war die Tochter Adajas von Bozkat. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz auf dem Wege seines Ahnherrn David, ohne nach rechts oder nach links davon abzuweichen. In seinem 18. Regierungsjahre aber sandte der König Josia den Staatsschreiber Safan, den Sohn Asaljas, des Sohnes Mesulams, in den Tempel des Herrn mit der Weisung: Hach, gehe zum hohen Priester Hilkia hinauf. Er soll das Geld ausschütten, das in den Tempel des Herrn gebracht worden ist, und das die Schwellenhüter vom Volk eingesammelt haben. Man soll es dann den Werkführern einhändigen, die am Tempel des Herrn zu Aufsehern bestellt sind, damit diese es den Arbeitern auszahlen, die am Tempel des Herrn mit der Ausbesserung der Schäden des Tempels beschäftigt sind, den Zimmerleuten, Bauleuten und Maurern, sowie für den Ankauf von Hölzern und behauenen Steinen zur Instandsetzung des Tempels. Doch soll über das Geld, das man ihnen einhändigt, keine Verrechnung mit ihnen stattfinden, denn sie handeln auf Treu und Glauben. Da sagte dann der Hohepriester Hilkia zum Staatsschreiber Safan: Ich habe das Gesetzbuch im Tempel des Herrn gefunden. Damit übergab Hilkia dem Safan das Buch, und er las es. Als hierauf der Staatsschreiber Safan zum Könige kam und diesem Bericht erstattet hatte mit den Worten: Deine Knechte haben das Geld, das sich im Tempel vorfand, ausgeschüttet und es den Werkführern eingehändigt, die am Tempel des Herrn zu Aufsehern bestellt sind, machte der Staatsschreiber Safan dem Könige noch die Mitteilung: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch übergeben, und Safan las es dem Könige vor. Als nun der König den Inhalt des Gesetzbuches vernommen hatte, zerriss er seine Kleider und gab sodann dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohne Safans, und Achbor, dem Sohne Michajas, und dem Staatsschreiber Safan und Asaja, dem Leibdiener des Königs, folgenden Befehl: Geht hin und befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda in Betreff des Inhalts dieses Buches, das man aufgefunden hat. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter den Weisungen dieses Buches nicht gehorcht haben, um das genau zu befolgen, was darin geschrieben steht. Da begab sich der Priester Hilkia mit Ahikam, Achbor, Safan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau des Kleiderhüters Salum, des Sohnes Tikwas, des Sohnes Harhas. Die wohnte zu Jerusalem im 2. Bezirk. Als sie sich mit ihr besprachen, sagte sie zu ihnen: So hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So hat der Herr gesprochen. Wisset wohl, ich will Unglück über diesen Ort und seine Bewohner kommen lassen, nämlich alle Drohungen des Buches, das der König von Juda gelesen hat. Zur Strafe dafür, dass sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich mit all dem Machwerk ihrer Hände zum Zorn zu reizen, soll mein Grimm gegen diesen Ort entbrennen und nicht wieder erlöschen. Ja, aber zum König von Juda, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu dem sollt ihr so sagen: So hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen, was die Drohungen betrifft, die du vernommen hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du vernahmst, was ich diesem Ort und seinen Bewohnern angedroht habe, dass sie nämlich zu einem abschreckenden Beispiel und zu einem Fluch werden sollen, und weil du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich dir Gehör geschenkt So lautet der Ausspruch des Herrn von Ach. Darum wisse wohl, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in deine Grabstätte gebracht wirst. Und deine Augen sollen all das Unglück, das ich über diesen Ort bringen werde, nicht zu sehen bekommen. Oh, als sie nun dem König Bericht erstattet hatten, sandte der König Boten aus, dass sie alle Ältesten von Juda und Jerusalem bei ihm versammelten. Hierauf ging der König zum Tempel des Herrn hinauf und mit ihm alle Männer von Juda und alle Bewohner Jerusalems, auch die Priester und die Propheten, überhaupt das ganze Volk klein und groß. Und er las ihnen den ganzen Inhalt des Bundesbuches vor, das man im Tempel des Herrn gefunden hatte. Hierauf trat der König an die Säule und schloss den Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Verordnungen und seine Satzungen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele beobachten wollten, um so den Bestimmungen dieses Bundes, die in diesem Buche geschrieben standen, Geltung zu verschaffen. Und das gesamte Volk trat dem Bunde bei Puksej. Hierauf befahl der König dem hohen Priester Hilkia und den Priestern zweiter Ordnung und den Schwellenhütern alle Geräte, die für Baal und Astarte und für das ganze Sternenheer des Himmels angefertigt worden waren, aus dem Tempel des Herrn hinauszuschaffen. Er ließ sie dann außerhalb Jerusalems auf den Feldern am Kidron verbrennen und ihre Asche nach Bethel bringen. Sodann setzte er die Götzenpriester ab, welche die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Ortschaften Judas und in der Umgegend von Jerusalem geopfert, sowie die, welche dem Baal, der Sonne und dem Monde, den Bildern des Tierkreises und dem ganzen Sternenheer des Himmels Opfer dargebracht hatten. Ferner ließ er das Standbild der Aschera aus dem Tempel des Herrn hinaus vor die Tore Jerusalems in das Kidrontal schaffen und es dort verbrennen und zu Staub zerstampfen und den Staub davon auf die Gräber der gemeinen Leute werfen? Sodann ließ er die Stuben der Heiligtumsbuhler niederreißen, die sich im Tempel des Herrn befanden und in denen die Weiber Hüllen für Astarte zu weben pflegten. Idzig. Weiter ließ er alle Priester aus den Ortschaften Judas kommen und die Höhen entweihen, auf denen die Priester geopfert hatten, von Geba bis Beerseba. Auch ließ er die Höhen der Boxgestalten niederreißen, die am Eingang des Tores des Stadthauptmannes Josua auf der linken Seite standen, wenn man zum Stadttor hineinging um E. Doch durften die Höhenpriester nicht den Opferdienst auf dem Altar des Herrn in Jerusalem versehen, wohl aber aßen sie die ungesäuerten Brote inmitten ihrer Amtsbrüder. Auch die Gräuelstätte, die im Tal Ben-Hinnom lag, ließ er entweihen, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch als Brandopfer darbrächte. Ferner ließ er die Rosse beseitigen, welche die Könige von Juda zu Ehren des Sonnengottes am Eingang zum Tempel des Herrn in der Richtung nach der Zelle des Kämmerers Netan-Melech im Parvarim aufgestellt hatten, und ließ den Sonnenwagen im Feuer verbrennen. Auch die Altäre, die auf dem Dach, dem Söller des Ahas, standen und von den Königen von Juda herrührten, sowie die Altäre, welche Manasse in den beiden Vorhöfen des Tempels des Herrn errichtet hatte, ließ der König niederreißen und zerschlagen und den Schutt von ihnen in das Kidrontal werfen. Auch die Höhen, die östlich von Jerusalem, südlich vom Unheilsberge lagen, die der König Salomo von Israel zu Ehren der Astarte, des greulichen Götzen der Sidonier, und für Kamos, das Scheusal der Moabiter, und für Milkom, den greulichen Götzen der Ammoniter, errichtet hatte, ließ der König entweihen. Ebenso zertrümmerte er die Mahlsteine und ließ die Götzenbäume umhauen und ihren Platz mit Menschengebeinen anfüllen. Aber auch den Altar zu Bethel, die Höhe, welche Jerobeam, der Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verführte, hergestellt hatte, auch diesen Altar samt der Höhe ließ er niederreißen. Er verwüstete die Höhe mit Feuer, zermalmte sie zu Staub und verbrannte das Standbild der Aschera Burg. Als Josia dabei umherblickte und die Gräber dort am Bergabhang wahrnahm, sandte er Leute hin, ließ die Gebeine aus den Gräbern herausnehmen und auf dem Altar verbrennen und entweihte ihn auf diese Weise gemäß der Drohung des Herrn, die der Gottesmann einst ausgesprochen hatte, der diese Dinge voraussagte. Als er dann fragte, was ist das für ein Grabmal, das ich dort sehe, antworteten ihm die Leute der Stadt: Das ist das Grab des Gottesmannes, der aus Juda gekommen war, und das angesagt hat, was du jetzt am Altar von Bethel getan hast. Da befahl er: Lasst ihn liegen, niemand störe seine Gebeine in ihrer Ruhe. So ließ man denn seine Gebeine unversehrt samt den Gebeinen des Propheten, der aus Samaria war. Harz. Außerdem beseitigte Josia auch alle Höhenheiligtümer, die sich in den Ortschaften Samarias befanden und die von den israelitischen Königen angelegt waren, um zum Zorn zu reizen. Er verfuhr mit ihnen gerade so, wie er zu Bethel verfahren war. E. Alle Höhenpriester aber, die daselbst waren, ließ er auf den Altären schlachten und Menschengebeine darauf verbrennen. Alsdann kehrte er nach Jerusalem zurück. Hierauf ließ der König folgenden Befehl an das ganze Volk ergehen: Feiert das Passafest zu Ehren des Herrn eures Gottes, so wie es in diesem Bundesbuche geschrieben steht. Denn ein solches Passa wie dieses war nicht gefeiert worden seit der Zeit der Richter, die in Israel gewaltet hatten, und während der ganzen Zeit der Könige von Israel und der Könige von Juda. Vielmehr erst im 18. Regierungsjahre des Königs Josia wurde dieses Passa zu Ehren des Herrn in Jerusalem begangen. Außerdem rottete Josia auch die Totenbeschwörer und Zeichendeuter, die Hausgötter und die Götzen, überhaupt alle Abgötter aus, die im Lande Juda und in Jerusalem zu sehen waren, um den Bestimmungen des Gesetzes nachzukommen, die in dem Buch, das der Priester Hilkia im Tempel des Herrn gefunden hatte, geschrieben standen. Und seinesgleichen hat es vor ihm keinen König gegeben, der sich so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller seiner Kraft dem Herrn ganz nach dem mosaischen Gesetze zugewandt hätte. Und auch nach ihm ist keiner seinesgleichen erstanden. Gleichwohl ließ der Herr von der gewaltigen Glut seines Zornes nicht ab, weil sein Zorn einmal gegen Juda entbrannt war, wegen all der Ärgernisse, durch die Manasse ihn erbittert hatte. Daher sprach der Herr: Auch Juda will ich mir aus den Augen schaffen, wie ich Israel verstoßen habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich einst erwählt hatte, Jerusalem, und das Haus, von dem ich einst gesagt hatte, mein Name solle da selbst wohnen. Die übrige Geschichte Josias aber und alles, was er unternommen hat, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda, Trubsch. Während seiner Regierung zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, gegen den König von Assyrien zu Felde an den Euphratstrom. Der König Josia zog ihm entgegen, aber tötete ihn bei Megiddo, sobald er seiner ansichtig geworden war. Da fuhren seine Diener ihn zu Wagen tot von Megiddo hinweg, brachten ihn nach Jerusalem und setzten ihn in seiner Grabstätte bei. Die Landbevölkerung nahm dann Joahas, den Sohn Josias, salbte ihn und machte ihn zum König an seines Vaters Stadt Humba. Im Alter von 23 Jahren wurde Joahas König und regierte 3 Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war die Tochter Jeremias von Libna. Er tat, was dem Herrn missfiel, ganz so wie seine Väter getan hatten. Der Pharao Necho aber ließ ihn zu Ribla in der Landschaft Hamat ins Gefängnis werfen, damit er nicht länger König in Jerusalem wäre, und legte dem Lande eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und einem Talent Gold auf Punkt E. Sodann machte der Pharao Necho Eljakim den Sohn Josias zum König anstelle seines Vaters Josia und änderte seinen Namen in Jojakim ab. Den Joahas aber nahm er mit sich. So kam dieser nach Ägypten und starb da selbst. Das Silber und das Gold lieferte Jojakim dem Pharao ab, musste jedoch seinem Lande eine besondere Steuer auferlegen, um das Geld nach der Forderung des Pharaos zahlen zu können. Je nachdem ein jeder abgeschätzt worden war, trieb er das Silber und das Gold von der Bevölkerung des Landes ein, um es dann dem Pharao Necho zu übergeben. Im Alter von 25 Jahren wurde Jojakim König und regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda und war die Tochter Pedajas aus Ruma. Er tat, was dem Herrn missfiel, ganz so, wie seine Väter getan hatten. Während seiner Regierung kam Nebukadnezar, der König von Babylon, herangezogen, und Jojakim wurde ihm 3 Jahre lang untertan, fiel dann aber wieder von ihm ab. Da ließ Gott der Herr die Kriegsscharen der Chaldäer und der Syrer sowie die Scharen der Moabiter und der Ammoniter gegen ihn heranziehen. Die ließ er in Juda einfallen, um es zugrunde zu richten. Gemäß der Drohung, die der Herr durch den Mund seiner Knechte, der Propheten, hatte aussprechen lassen. Nur nach dem Ausspruch des Herrn ist dies Unheil über Juda hereingebrochen, damit er es sich aus den Augen schaffte, wegen der Sünden Manasses, infolge alles dessen, was er verübt hatte. Besonders auch das unschuldige Blut, das er vergossen hatte, so dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut anfüllte, auch das wollte der Herr nicht vergeben. Die übrige Geschichte Jojakims aber und alles, was er unternommen hat, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Als Jojakim sich dann zu seinen Vätern gelegt hatte, folgte ihm sein Sohn Jojachin als König in der Regierung nach Punzdo. Der König von Ägypten aber unternahm fortan keinen Kriegszug mehr aus seinem Lande, denn der König von Babylon hatte alles in Besitz genommen, was dem König von Ägypten gehört hatte, vom Bach Ägyptens an bis zum Euphratstrom. Im Alter von 18 Jahren wurde Jojachin König und regierte 3 Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehusta und war die Tochter Elnathans aus Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfiel, ganz so, wie sein Vater getan hatte. Zu jener Zeit zogen die Heerführer Nebukadnezars, des Königs von Babylon, gegen Jerusalem heran und die Stadt wurde eingeschlossen. Als dann Nebukadnezar, der König von Babylon, selbst vor der Stadt ankam, während seine Heerführer sie belagerten, ging Jojachin, der König von Juda, zum König von Babylon hinaus, er mit seiner Mutter, seinen Hofbeamten, seinen Heeresobersten und seinen Kämmerlingen, und der König von Babylon nahm ihn im 8. Jahre seiner Regierung gefangen. Er ließ dann alle Schätze des Tempels des Herrn und die Schätze des königlichen Palastes von dort wegbringen und brach den Metallbeschlag von allen goldenen Geräten ab, die Salomo, der König von Israel, für den Tempel des Herrn hatte anfertigen lassen, wie der Herr es angekündigt hatte. Ganz Jerusalem aber führte er in die Gefangenschaft. Alle hohen Beamten und alle kriegstüchtigen Männer, 10.000 Gefangene, dazu alle Schmiede und Schlosser, nichts blieb zurück außer der niederen Bevölkerung des Landes Pukan. Auch Jojachin führte er nach Babylon in die Gefangenschaft, ebenso die Mutter des Königs und die königlichen Frauen. Auch seine Kämmerlinge und die vornehmsten Männer des Landes führte er als Gefangene von Jerusalem weg nach Babylon. Dazu alle kriegstüchtigen Männer, 7.000 an Zahl, ferner die Schmiede und Schlosser, 1.000 an Zahl, lauter kriegstüchtige, streitbare Männer. Die brachte der König von Babylon als Gefangene nach Babylon.e. Hierauf machte der König von Babylon Matanja, den Oheim Jojachins, zum König an dessen Stelle und änderte seinen Namen in Zedekia ab. Im Alter von 21 Jahren kam Zedekia auf den Thron und regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war die Tochter Jeremias aus Libna. Er tat, was dem Herrn missfiel, ganz wie Jojakim getan hatte. Denn infolge des Zornes des Herrn kam es mit Jerusalem und Juda dahin, dass der Herr sie von seinem Angesicht verstieß. Als Zedekia aber vom König von Babylon abgefallen war, da, es war im 9. Jahre seiner Regierung, am 10. Tage des 10. Monats, kam Nebukadnezar, der König von Babylon, in eigener Person mit seiner ganzen Heeresmacht gegen Jerusalem herangezogen und belagerte es. Man führte rings um die Stadt Belagerungswerke auf und die Stadt blieb dann eingeschlossen, bis ins 11. Jahr. Der Regierung Zedekias Pumkuxt am 9. Tage des Monats, als die Hungersnot in der Stadt übermächtig geworden war und die Landbevölkerung kein Brot mehr hatte. Da wurde die Stadtmauer durchbrochen und alle Kriegsleute ergriffen nachts die Flucht auf dem Wege durch das Tor zwischen den beiden Mauern, das am Königsgarten liegt, während die Chaldäer noch rings um die Stadt herlagen und man wandte sich dann der Jordanebene zu. Aber das Heer der Chaldäer setzte dem Könige nach und holte ihn in den Steppen von Jericho ein, nachdem sein ganzes Heer sich zerstreut und ihn verlassen hatte. So wurde denn der König gefangen genommen und zum König von Babylon nach Ribla hinaufgeführt, wo man Gericht über ihn hielt. Die Söhne Zedekias ließ er vor dessen Augen grausam hinrichten, Zedekia aber ließ er blenden und in Ketten legen. Dann brachte man ihn nach Babylon. Am 7. Tage des 5. Monats aber, das war das 19. Regierungsjahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von Babylon, kam Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, der dem Könige von Babylon besonders nahe stand, nach Jerusalem und verbrannte den Tempel des Herrn sowie den königlichen Palast und alle Häuser in Jerusalem. Alle größeren Häuser ließ er in Flammen aufgehen. Sodann musste das ganze chaldäische Heer, welches der Befehlshaber der Leibwache bei sich hatte, die Mauern rings um Jerusalem niederreißen. Den Rest des Volkes aber, was an Einwohnern in der Stadt noch übrig geblieben war, und die Überläufer, die zum König von Babylon übergegangen waren, ließ Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, in die Gefangenschaft nach Babylon führen. Von der niederen Bevölkerung des Landes aber ließ der Befehlshaber der Leibwache einen Teil als Weingärtner und Ackerleute zurück. Aber die ehernen Säulen, die am Tempel des Herrn standen, sowie die Gestühle und das große eherne Wasserbecken, die beim Tempel des Herrn waren, zerschlugen die Chaldäer und nahmen das Erz davon mit sich nach Babylon.e, auch die Kessel, Schaufeln, Messer zum Lichtputzen, die Schalen und alle übrigen ehernen Geräte, die man beim Gottesdienst gebraucht hatte, nahmen sie weg. Ebenso die Kohlenpfannen und Sprengschalen, alles, was ganz aus Gold oder ganz aus Silber bestand, nahm der Befehlshaber der Leibwache weg. Was die beiden Säulen sowie das eine große Wasserbecken und die Gestühle betrifft, die Salomo für den Tempel des Herrn hatte anfertigen lassen, so war es unmöglich, das Erz aller dieser Kunstwerke zu wägen. Okay, 18 Ellen war die eine Säule hoch und ein Knauf von Erz befand sich oben darauf. Die Höhe des Knaufes betrug 3 Ellen und ein Flechtwerk und Granatäpfel waren ringsum an dem Knauf angebracht. Alles von Erz. Ebenso war auch die andere Säule beschaffen, nebst dem Flechtwerk ist. Weiter ließ der Befehlshaber der Leibwache den Oberpriester Seraja, den Unterpriester Zephania und die 3 Schwellenhüter verhaften. Ferner nahm er aus der Stadt den einen Kämmerer fest, der den Oberbefehl über das Kriegsvolk gehabt hatte, sowie 5 Männer von denen, die zu der ständigen Umgebung des Königs gehört hatten und die in der Stadt vorgefunden wurden, außerdem den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Landvolk zum Heeresdienst ausgehoben hatte, außerdem 60 Personen von der Landbevölkerung, die noch in der Stadt angetroffen worden waren. Diese nahm Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, und brachte sie zum König von Babylon nach Ribla. Der König von Babylon aber ließ sie zu Ribla in der Landschaft Hamat grausam hinrichten. So wurde Juda von seinem heimischen Boden gefangen weggeführt. Über das Volk aber, das im Lande Juda zurückgeblieben war, weil Nebukadnezar, der König von Babylon, es übrig gelassen hatte, über diese setzte er Gedalia, den Sohn Ahikams, des Sohnes Safans, als Statthalter ein. Als nun alle Truppenführer samt ihren Leuten erfuhren, dass der König von Babylon Gedalia zum Statthalter bestellt habe, da begaben sie sich zu Gedalia nach Mizpa, nämlich Ismael, der Sohn Netanjas, Johanan, der Sohn Kareas, Seraja, der Sohn Tanhumets aus Netopha und Jaasania, der Sohn eines Maachatitas, samt ihren Leuten. Da richtete Gedalia an sie und ihre Leute unter feierlicher Anrufung Gottes folgende Ansprache: Fürchtet euch nicht vor den Beamten der Chaldäer, bleibt im Lande und seid dem König von Babylon untertan. Ihr werdet euch gut dabei stehen. Aber im 7. Monat kam Ismael, der Sohn Netanjas, des Sohnes Elisamas, ein Mann von königlicher Abkunft, und mit ihm 10 Männer. Die erschlugen Gedalia samt den Judäern und Chaldäern, die bei ihm in Mizpa waren. Butch! Da machte sich das ganze Volk, klein und groß, mitsamt den Truppenführern auf und zog nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern. Okay. Aber im 37. Jahr der Wegführung Jojachins, des Königs von Juda, am 27. Tage des 12. Monats begnadigte Evil-Merodach, der König von Babylon, im Jahre seines Regierungsantritts den König Jojachin von Juda und entließ ihn aus dem Gefängnis. Er redete freundlich mit ihm und wies ihm seinen Sitz an über den Sitz der anderen Könige, die bei ihm in Babylon waren. Da durfte er auch seine Gefangenenkleidung ablegen und speiste regelmäßig an der königlichen Tafel, solange er noch lebte. Sein Unterhalt aber wurde ihm als ständiger Unterhalt, so viel er täglich bedurfte, von Seiten des Königs bis zu seinem Todestage zugewiesen, solange er noch lebte.
Lass uns zum Abschluss beten. Herr, Danke, dass du immer wieder klar zu uns sprichst. Hilf uns heute, deine Stimme ernst zu nehmen und auch mutig danach zu handeln, damit unser Leben echte Veränderungen erfährt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wo fordert Gott dich heute konkret heraus, auf seine Stimme zu hören und ihr konsequent zu folgen? Ich freue mich sehr, wenn du deine Gedanken zur heutigen Frage auf bibelineinemjahr.com mit mir teilst. Bis morgen und denk dran, wenn du heute auf Gottes Stimme hörst, kann das dein Leben für immer verändern.